Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. In der heutigen Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das sicherlich nicht jedem sofort in den Sinn kommt, wenn man über Digitalisierung oder Computer spricht, nämlich das Thema Computerschach. Dennoch ist Computerschach ein Innovationstreiber, weil es viele Berührungspunkte zu Themen wie AI, Big Data oder Cloud Computing gibt. Um dieses Thema zu diskutieren, freue ich mich heute wirklich sehr, dass ich Frederik Friedel dazu gewinnen konnte, in mein virtuelles Studio zu kommen. Frederik ist ohne Zweifel einer der Computerschachpioniere in Deutschland und hat mit seiner Firma Chessbase den Schachsport revolutioniert. Hallo Frederik, schön, dass du Zeit gefunden hast, zwischen deinen zahlreichen Buchprojekten und vielen Terminen heute in mein virtuelles Studio zu kommen.
Hallo.
Frederik, du bist in der Schachszene sicherlich genauso bekannt wie Garry Kasparov oder Bobby Fischer, aber außerhalb nicht wahrscheinlich ganz. Kenne dich nicht so viele. Deswegen vielleicht ganz kurz mal zu deinem Werdegang. Du hast ursprünglich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Linguistik in Hamburg und Oxford studiert, warst Wissenschaftsjournalist, hast Dokumentarfilme produziert fürs deutsche Fernsehen und später dann bist dann später über Schach-Dokumentarfilme zum Computerschach gekommen, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Du hast dann einige Jahre später, also Mitte der 80er Jahre, was aus meiner Sicht schon sehr bemerkenswert ist, weil man bedenkt, dass der erste PC 1981 auf den Markt kam, die Firma Chessbase gegründet und hast damit ja im Grunde genommen ein digitales Geschäftsmodell entwickelt, was den Schachsport ein Stück weit revolutioniert hast. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dieser Zeit berichten und auch so ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist und wie sich das entwickelt hat.
Ja, und ich will auch betonen, dass Garry Kasparov, der noch nicht Weltmeister war, uns unendlich viel geholfen hat. Er kam irgendwann nach Hamburg auf Einladung der Spiegel und hat hier gespielt und besuchte mich, weil ich ihm ein paar Spiele geschickt hatte nach Baku. Und wir verbrachten eine Woche damit, über Computer zu reden. Er kam zu mir, klingelte, sagte, oh, du bist Frederik, ich bin Garry. Das ist ein schönes Haus, das ist eine Familie. Jetzt erzähl mir alles, jetzt sind wir Freunde. Jetzt erzähl mir alles, was du weißt über Computer. Und das habe ich gemacht. Und er hat im Gegenzug mir alles erzählt, was ein Computer tun sollte für Schach. Und so haben wir eine Datenbank entwickelt, die Idee, eine Datenbank. Und glücklicherweise fand ich einen Jungen, ich war kein Programmierer, einen jungen Programmierer, ein Physikstudent, der ein Prototyp von einer Datenbank entwickelt hatte. Das zeigten wir Garry und Garry war völlig hin und hat uns sehr geholfen. Er hat Firmen angesprochen und gesagt, ihr müsst diese Leute unterstützen. Und er sagte, ihr müsst das bitte jetzt fertig entwickeln. Und wir haben das gemacht. 1986 war er der erste Benutzer von Chessbase. 0001. Und er hat uns immer geholfen mit der Werbung und so weiter. Nie einen Pfennig von uns genommen, sondern ich war inzwischen nicht mehr ein Freund, sondern ein Verwandter von ihm und er hat uns geholfen und ich finde das einzigartig, dass er, der wie zwei oder drei andere Spieler in der ganzen Welt ein Monopol über Schachwissen hatte. Er hatte nämlich drei Großmeister, die ihm geholfen haben, er hat Bibliotheken und so weiter. Und er hat zur Demokratisierung beigetragen. Heute kann man genau dasselbe, wie Magnus Carlsen hat, für sein Studium, mit ein paar hundert Euro bekommen. Und das heißt, die ganze Welt kann sich optimal vorbereiten.
Ich habe mal nachgelesen, mittlerweile habt ihr fast 10 Millionen Partien in eurer Datenbank. Und, aber das ist, glaube ich, der viel spannendere.
Nein, 10 Millionen hochwertige Partien. Genau. Wir haben etwa 100 Millionen Partien, die auf Servern gespielt worden sind und so weiter. Und das ist auch ganz interessant, weil wir prüfen wollen oder analysieren wollen, wie Anfänger auch spielen. Nicht nur Großmeister, internationale Meister, sondern auch Anfänger.
Genau, der spannende Punkt dabei ist, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ein Großteil dieser Partien ist ja auch kommentiert. Das heißt, im Grunde genommen haben sich dort Großmeister hingesetzt und haben diese Partien analysiert, haben sie bewertet und haben ihre Kommentare dazu abgegeben, was ja im Grunde genommen auch hilft, selber das eigene Spiel zu reflektieren und zu verbessern, was aber im Grunde genommen ja auch für den Computer, und wir kommen gleich nachher auch nochmal auf das Thema AI im modernen Schach, ja letztendlich auch eine Art Trainingsmöglichkeit bietet, nämlich zu erkennen, ist ein Zug, der gemacht wird, den der Computer macht, genauso gut wie den vielleicht ein Mensch machen würde in der Bewertung.
Ja, es sind etwa 100.000 Partien kommentiert von 8,5 Millionen von den hochwertigen Partien. Und die sind ganz interessant, weil man sieht darin, was ein Mensch darüber denkt. Er hat das gespielt, obwohl es anscheinend sehr gefährlich ist und so weiter. Anschließend, weil man unten sieht, was der Rechner selber dazu denkt, kann man das beurteilen. Ach ja, der hat Unrecht gehabt. Natürlich war es nicht gefährlich wegen dir. Und so kann man korrigieren, was ein Mensch durch Betrachtung der Stellung spontan denkt oder erkennt. Und der Rechner korrigiert das immer oder bestätigt das.
Es war ja, oder es ist ja schon immer faszinierend gewesen, glaube ich, für den Menschen, Maschinen zu schaffen, die zumindest mal den Menschen ebenbürtig, vielleicht sogar besser als der Mensch sind. Und deswegen hat es ja auch schon früh Entwicklungen gegeben, Schachcomputerprogramme zu entwickeln, die heute ja auch Großmeister zum Teil für die Analysen und so weiter verwenden. Es gab ja in den 90er Jahren dann eine denkwürdige Zeit, in der dann auch Garry Kasparov, der zu dem Zeitpunkt ja dann schon Weltmeister war, gegen Deep Blue gespielt hat. Du warst damals ja auch Bestandteil seines Teams, quasi auf der Seite des Schachweltmeisters. Und das Team von Deep Blue, die IBM-Entwickler, haben ja versucht, quasi ein Computerprogramm mit natürlich extrem viel Rechenpower zu schaffen, was in der Lage war, den Schachweltmeister, den amtierenden Schachweltmeister zu schlagen. Wie war das damals so aus deiner Perspektive heraus? War es mehr die Rechenpower, die dahinter steckte, oder war das Programm, was IBM damals entwickelt hat, schon so gut, dass man sagen konnte, die Software, die Technik, die dahinter war, die war einfach quasi dem Schachweltmeister überlegen?
Die Technik war bahnbrechend. Die haben das in Hardware programmiert und das lief sehr viele Male schneller als ein normales Programm, was auf einem generellen Großrechner lief. Es war auch so, dass Garry zweimal gespielt hat gegen die Blue, einmal 96 und da hat er gewonnen. Und dann 97. Und ich bin der Meinung, dass, und ich habe es beobachtet, dass die ihn ausgetrickst haben mit psychologischen Mitteln. Er war sehr nervös, dass Spionierarbeit geleistet werden konnte oder dass Menschen, Großmeister, dem Computer helfen. Und das war nicht der Fall. Aber die haben ihm geholfen, paranoid zu werden. Und der hat gewonnen. Und die haben gewonnen. Deep Blue hat gewonnen. Und nie wieder gespielt, natürlich, weil das ist, was sie haben wollten. Ich muss zu der Spielstärke, Garry war stärker als Deep Blue. Ich muss dazu sagen, dass heute ich ein Mobile Phone habe hier, ein Android. Und das ist viel stärker als Deep Blue im Schach. Von der reinen Spielstärke, heute würde er nicht gegen mein Mobile Phone gewinnen. Und natürlich die normalen Rechner sind unendlich viel stärker geworden.
rein Interesse halber, ist damals für Gary an der Stelle so ein bisschen, also war ihm das klar, dass das irgendwann kommen wird? Weil ich meine, er hat ja schon sehr, sehr früh auch mit euch zusammengearbeitet. Er hat mit euch ja, wie du gerade vorhin schon sagtest, Chessbase mitentwickelt. Also war ihm bewusst, dass diese Entwicklung irgendwann kommen wird, dass es Computer geben wird, die auch viel besser sein werden als der Mensch? Und es war nur eine Frage der Zeit? Oder war es für ihn dann doch schon überraschend? Auch wenn sie ihn vielleicht psychologisch ein bisschen ausgetrickst haben.
Es war überraschend, dass es so schnell kam. 1991 haben wir unser Programm Fritz entwickelt. Und da gab es eine Diskussion und ich habe das mit Experten aus der ganzen Welt geführt. Wann wird ein Computer den amtierenden Weltmeister schlagen? Und da gab es Schätzungen wie im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Und einige, die sagten 95, Friedrich Friedel hat gesagt 2000, im Jahr 2000. Einige haben gesagt in 2030 und andere haben gesagt niemals. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte recht, weil 1997, als das geschah, war es zu früh. Er war immer noch stärker und er verlangte ein Rematch, aber bekam das nicht von IBM. So war es. Und heute ist es so, dass ein Computer unendlich viel besser ist als Menschen. Ich kann es kaum ausdrücken. Ich sage manchmal 10.000 Mal besser, weil die könnten ein ich weiß nicht, ob du die Elo-Zahlen kennst.
Ja.
Ein Großmeister ist heute 2800. Und das ist sensationell. Früher waren sie 2700. Und ein Computer ist 3600. Das heißt, ich schätze, dass der Weltmeister Magnus Carlsen in 10 Partien, wenn er Glück hat, ein Remis spielen könnte.
Jo, das sehe ich genauso und ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, denke ich. Diese Entwicklung ist sicherlich nicht nur den Algorithmen geschuldet, sondern auch den Entwicklungen auf Seiten der künstlichen Intelligenz, also AI. Und Google hat mit AlphaZero in relativ kurzer Zeit es geschafft, mit zugegebenermaßen sehr viel Rechenpower, ein Schachprogramm auf die Beine zu stellen, was eben genau die gerade von dir angesprochene Spielstärke erreicht hat. Und sie haben es im Wesentlichen dadurch gemacht, dass sie dem Schachprogramm die Möglichkeit gegeben haben, gegen sich selber zu spielen, ohne dass irgendjemand steuernd eingreift, also das, was man als Reinforcement Learning bezeichnet, und damit eine ganz andere Qualität von Schachprogrammen auf die Beine gestellt, als es bis dato gab, oder?
Eigentlich funktionieren alle Androids und so weiter mit Brute-Force-Programmen, die traditionellen Brute-Force-Programme.
Genau, ja.
Etwa 30, 40 Jahre lang war das die einzige Möglichkeit. Man rechnet alles durch, die unsinnigsten Züge und so. Wenn ich das spiele, er spielt das, ich spiele das, er spielt das. Wie sieht's aus? Oh, ich habe zwei Figuren verloren, das ist schlecht. Und so war Brute Force aber mit Millionen von Stellungen. Und damit sind die viel stärker geworden schon als der Weltmeister. Die AI-Entwicklung ist nur wenige Jahre alt. Da hat Google Demis Hassabis und seine Firma DeepMind angefangen. Demis ist selber ein sehr starker Schachspieler als Jugendlicher gewesen. Und die haben angefangen, mit dieser KI-Methode ein neuronales Netz zu bauen, in dem, wie du erzähltest, die Hardware von Google 8 Stunden lang oder irgend sowas 40 Millionen Partien gegen sich selber gespielt hat. Nach einigen 100 Partien spielt es abgrundtief schlecht. Eine Seite hat 3 Figuren verloren, aber die Partie trotzdem gewonnen, weil der Gegner 4 Figuren sinnlos verloren hat. Aber nach einigen 1000 Partien war es schon erkennbar als Schach. Nach einigen Millionen Partien war es stark. Und dann wurde erst nach 40 Millionen Partien stärker als der stärkste Brute Force Programm. Also der Weltmeister war ganz hinten dran. Aber, und wir haben das rekonstruiert. Mit Fat Fritz haben wir ein Programm entwickelt, die haben ihre Methoden und Code und alles zur Verfügung gestellt und wir haben dann das reproduziert. Und das ist ein Programm, das die Google-Version hat nie eine menschliche Partie gesehen, nur die Partien gegen sich selber. Wir haben auch unsere Megadatenbank hineingebracht und auch Anfängerpartien, damit es versteht, wie man oder erkennt, wie man mit drei Türmen gegen den nackten König matt setzt. Das kommt nie in Meisterpartien vor. Und haben eine Spielstärke, wie gesagt, von etwa 3600 erreicht. Und jetzt sind die Brute Force Programme, die auch weiterentwickelt worden sind, etwas schwächer als die neuronalen Netze. Und das ist typisch für AI, nämlich das Ding ist unglaublich stark, kann aber nichts dazu sagen, warum. Es weiß gar nicht, ob eine Dame wertvoller ist als ein Bauern. Es hat nur irgendeine statistische Bewertung von Stellungen dieser Art und weiß, welchen Zug man spielen soll. Und die meisten Schachspieler verwenden jetzt neuronale Netze, die geringfügig taktisch schlechter sind, geringfügig, als Brute-Force-Programme, aber intuitive Züge, strategische Züge finden, die Brute-Force-Programme nicht finden. Deswegen verwenden alle Weltmeisterschaftskandidaten und der Weltmeister selber neuronale Netzprogramme, also AI-Programme.
Das heißt, in der Kombination mit den, jetzt kommen wir nochmal zurück auf das, was wir anfänglich diskutiert hatten, mit den bewerteten Partien, lernt dann aber die Schachengine noch etwas dazu und wird dadurch noch besser?
Das ist unser Versuch. Die meisten machen es rein. Google hat es so gemacht, weil die zeigen wollten, dass ohne externes Wissen ein AI-Programm Schachcode entwickeln kann, was überlegen ist. Was wir gemacht haben, ist genau das zu reproduzieren plus menschliche Partien, um zu sehen, ob das etwas bringt. Und ich meine, ja, aber sehr wenig natürlich. Das meiste ist unverständliches Zeug, was das aus bei uns 20 Millionen Partien herausgefunden hat.
Okay.
Selber herausgefunden hat.
Und wie denkst du, wie wird die Entwicklung weitergehen? Wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, aus deiner Perspektive ist die Entwicklung irgendwo auch begrenzt. Also man wird wahrscheinlich, wenn wir mal bei den Elo-Zahlen bleiben, keine Schachprogramme irgendwann bekommen, die 5000 Elo-Punkte haben oder noch mehr, sondern es ist ja quasi eine Annäherung an einen Grenzwert, der jetzt zwar schwer zu definieren ist, hast du zumindest mal gesagt, aber wie schätzt du das ein?
Das ist tatsächlich meine Prognose. Wir haben gemerkt bei unserer Entwicklung von Fat Fritz, dass wenn man noch eine Million, die Frage ist, warum hat Google zum Beispiel, die haben 8 Stunden oder sowas Partien gespielt auf riesige Hardware. Warum haben sie nicht 18 Stunden oder 8 Tage oder 8 Wochen und dann unendliche Spielstärke erreicht? Weil sie gemerkt haben, wie wir, dass sich die Kurve abflacht. Das heißt, wenn man noch 10 Millionen Partien spielen lässt und bewerten lässt und so, dann ist die Spielstärkensteigerung nicht mehr so groß. Und jetzt meine kontroverse Meinung ist, egal was man macht, wird die Spielstärke nicht weiter steigen als 4000 Elo-Punkte. Und die Frage ist, warum? Weil Schach im Grunde genommen Remis ist. Egal was man macht, kann man immer eine Remis-Stellung finden. Und das bedeutet, dass ein Schachprogramm, was 3900 Elo-Punkte ist, wird immer einen Weg finden oder fast immer einen Weg finden, gegen ein 4000 ELO-Programm eine Remisstellung zu erreichen. Das heißt, es wird verteidigen können. Und dann ist es unendlich schwer, eine Partie zu gewinnen. Und deswegen wird es bei etwa 4000 aufhören.
Ja, das klingt nach einer sehr plausiblen Theorie. Ist es so, dass das, was man im AI-Umfeld gemacht hat, auch ein Paradebeispiel für andere Themen ist, die uns zukünftig im Alltag begegnen werden? Es wird sicherlich im Schach auch weitere Entwicklungen geben, keine Frage. Aber ich glaube, dass das, was man da gelernt hat, auch übertragbar auf andere Themen ist. Oder siehst du das anders?
Nein, das sehe ich genauso. Und ich lade immer Leute ein, um nach Hamburg zu kommen und schauen, wie wir das entwickelt haben oder überhaupt zu Google zu gehen und zu schauen, wie das, weil wir Pioniere sind. Wir erleben das drastisch und konkret und direkt, wie die anderen jetzt anfangen, das zu erleben. KI wird mit, oder AI, wie du das nennst, wird in Zukunft in allen Bereichen ähnliche Entwicklungen zeigen. Das wird nicht, Schach ist nur, sind nur die Ersten. Wir waren die Ersten, die das erlebt haben mit Brute Force und dann jetzt mit neuronalen Netzen. Aber das wird überall kommen. In der Jurisprudenz, in der Medizin, in der Wirtschaft, im Schreiben. Ich bin ein Schriftsteller und ich stelle fest, dass Programme ziemlich gut schreiben und eine Konkurrenz sind. Und vielleicht werden sie auch, genau wie die neuronalen Netze im Schach, uns übertreffen und besser schreiben und besser zusammenfassen. Aber bestimmt in Medizin und Jurisprudenz, also in Jura, wo ähnliche Phänomene auftauchen werden. Nämlich, dass man sagt, das Ding hat überhaupt keine Ahnung von Gerechtigkeit, von menschlichen Gefühlen und so weiter. Und hat nur einige hundert Milliarden von Fällen nachgezeichnet und studiert. Das hat kein Herz und keine Seele. Aber ich möchte zu dem KI-Richter gehen, weil der ist viel ausgewogener, fairer, gerechter. Wir wissen nicht, was er macht, aber er beurteilt das besser als Menschen, die vielleicht ein paar tausend oder zehntausend Fälle kennen.
Ich beschäftige mich ja auch viel mit Lernprozessen und der Frage, wie Menschen zum Beispiel lernen. Und das, was wir gerade über AI diskutiert haben, verleitet ja auch dazu, dass man nochmal intensiver darüber nachdenkt, wie solche AI-getriebenen Lösungen auch dabei unterstützen können, den Lernprozess zu verbessern. Im Schach, vielleicht aber auch in anderen Kontexten. Siehst du das auch so?
Absolut. Es ist so, der Mensch hat einen Teil von seinem Gehirn für Schach reserviert. Und die überwiegende Mehrheit von Menschen haben diesen Teil nicht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich ein leidenschaftlicher Schachspieler war und eigentlich recht gut, aber ich merkte, dass ich niemals mehr als ein schwacher internationaler Meister werden könnte. Und wenn ich mein Leben dem Schach widmen würde. Aber es gibt eine geringe Anzahl von Menschen, die als kleine Kinder einfach Schach absorbieren und plötzlich sich Partien anschauen und sagen, ach, das verstehe ich. Und heute ist es so, dass die mit 11 Jahren Großmeister werden können. Das ist ein Phänomen, was man kaum beschreiben kann. Das ist wie wenn ich auf ein Kind zeige, was herumtobt im Garten und schreit und sage, das ist Johann. Der hat gerade seine Doktorarbeit in Quantenphysik gemacht und arbeitet am Very Large Hadron Collider in CERN in Zürich. Man wird sagen, du zeigst aber auf ein Kind. Ja, natürlich, das ist er. Das ist die Leistung, die sie bringen mit 11 Jahren und 12 und 13 und 14. Und ich kenne Dutzende von solchen Jungs, die schon mit vollem Großmeistertitel, und ich schätze, ich kenne 3, die zur absoluten Spitze kommen werden, vielleicht 4 sogar. Und woher kommt das? Weil sie nicht nur zugeschaut haben oder zuschauen konnten, wie Menschen gegeneinander spielen, sondern die haben vor dem Rechner das Hundertfache sehen können. Und die absorbieren das wie mit einem Schwamm, das Wissen, die Muster. Ich bin übrigens der Meinung, dass dieser Schachteil von den sehr starken Spielern in der rechten Hirnhälfte residiert, weil sie arbeiten mit Mustererkennung in erster Linie. Das ist, was das rechte Hirn macht. Also berechnet, Berechnung von Varianten und so geschieht mit der linken Hirnhälfte, wo Mathematik und andere Sachen residieren, und Kreativität mit der rechten Hirnhälfte, wo Mustererkennung, Spracherkennung, Mustererkennung, Bilderkennung stattfindet.
Vielleicht zum Abschluss, Frederik, noch eine sehr schöne, wie ich finde, oder erstaunliche Geschichte. Du hast mich am Anfang mal gefragt, was ich glaube, wann denn die erste Idee für einen Schachcomputer entstand, und ich habe trefflich daneben gelegen. Du hast mich dann aufgeklärt, dass es eigentlich schon vor der Erfindung des Computers war.
Ja, das ist eine.
Und zwar hat sich Turing.
Das ist eine Frage, die ich.
Turing mit dieser Idee schon beschäftigt. Und vielleicht kannst du mal, du hast ja einen schönen Vortrag mit Garry Kasparov auch auf einem Turing-Kongress gehalten zu dem Thema. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen. Ja. Ich fand das nämlich eine sehr schöne Geschichte.
Es ist eine Frage, die ich oft stelle. Was schätzt man, wann das erste Schachprogramm im Verhältnis zur Erfindung des Computers geschrieben wurde? Und die meisten Leute sagen 10 Jahre später, 5 Jahre später wie du. Und nein, die Antwort ist 2 Jahre vor dem ersten Rechner. Von Alan Turing, der in Bletchley Park die deutschen Enigma-Maschine geknackt hat und mit einer Maschine, die er selber gebaut hat, und wusste, dass frei programmierbare Computer kommen werden. Er war dabei zu denken, wie man das bewerkstelligt. Aber er konnte nicht warten, und er war ein leidenschaftlicher Schachspieler, sehr schlecht, einer der klügsten Menschen der Welt, war ein schlechter Schachspieler, und er hat eine Papiermaschine gebaut. Das heißt, er hat die Algorithmen formuliert, wie der Rechner spielen soll, die Bewertungskriterien so. Und dann hat er als CPU agiert. Er hat nämlich gegen einen Amateur gespielt, mehrere Partien, aber wir haben eine, wo er selber die Züge ausgerechnet habe. Wenn ich den Bauern so ziehe, dann hat die Dame so und so viele Zugmöglichkeiten, der König ist so und so sicher und so weiter. Und es hat 15 bis 40 Minuten gedauert, bis er einen Zug ausgerechnet hatte. Und wir haben diese Maschine rekonstruiert.
Weil es auf Papier gemacht hat.
Weil es auf Papier gemacht hat. Aber er hat es gewusst, und als die ersten Computer entstanden, wurde andere Programme dann sofort implementiert. Somit ist Schach die allererste Anwendung von AI in der Menschheitsgeschichte. Bis dahin haben die Rechner nur, die elektronischen programmierbaren Rechner, haben 1 Jahr lang oder 2 Jahre lang nur Berechnungen, mathematische Berechnungen gemacht. Aber das Erste, womit man AI-mäßig experimentiert hat, war Schach. Erstens Turing und zweitens in Los Alamos, wo die eigentlich die Implosion von Atombomben berechnen sollten. Die Wissenschaftler haben dort die Rechner bekommen, zusammengestellt, zum Laufen gebracht, und sofort ein Schachprogramm geschrieben, um damit zu experimentieren.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Turing. Du hattest mir nochmal erzählt, dass ihr, habt das ja auch versucht nachzuprogrammieren, habt aber festgestellt, dass da sogar noch ein Fehler im Algorithmus war?
Nein, das war.
Das war
nicht ein Fehler im Algorithmus, das war ein Fehler in seinen Berechnungen. Wir haben das Programm rekonstruiert und lassen das auf Fritz laufen. Und Garry Kasparov hat dann eine Partie gespielt in Manchester zu dem 100. Geburtstag von Alan Turing. Nur bei der Entwicklung haben wir festgestellt, wir haben eine Beispielpartie. Und wir haben festgestellt, dass unser Programm abweicht an 4, 6 oder 8 Stellen. Und wir haben nachgeprüft und gesucht nach dem Fehler, den wir machen. Und dann habe ich einen Donald Mickey angerufen. Das war ein Mitarbeiter von Turing, der noch lebte. Und ich fragte ihn, was machen wir dort falsch? Und er sagt, ihr macht was? Nein, Turing hat was falsch gemacht. Er hatte keine Zeit, das so genau zu rechnen. Er wollte nur das Prinzip verstehen. Und so hat er natürlich ab und zu einen Fehler gemacht. Auch im allerersten Zug spielen wir E3 und Turing spielte E4, weil das für einen Mensch so natürlich ist.
Er hat quasi seine imaginäre Öffnungsdatenbank verwendet.
Ja, er ist beeinflusst worden durch seine Intuition für Schach. Er sagte, das muss so sein und ach, das wird kein guter Zug sein, damit es nicht 40 Minuten pro Zug dauert, sondern nur 15.
Ja, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und ja, genau, dazu gibt es ja auch einen Artikel, den werden wir auf jeden Fall auch verlinken im Podcast für die, die das vielleicht auch nochmal nachlesen wollen, weil ich fand die Geschichte sehr, sehr schön. Ja, Frederik, ich glaube, wir sind dann am Ende. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden, weil es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema und ich höre dir auch sehr, sehr gerne zu, wie du erzählst, weil ich finde, du machst das sehr lebendig und sehr verständlich. Von daher danke ich dir vielmals für deine Zeit und für deinen Beitrag und ja, vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder, weil ich glaube, es gibt zu dem Thema sicherlich auch noch in der Zukunft ein paar Entwicklungen, die sich diskutieren lassen. Von daher vielen Dank nochmal und unseren Zuhörern natürlich auch alles Gute. Bis dahin.
Sehr, sehr gerne. Danke.